Gut, dann fangen wir mal an. Genau, also der erste Hinweis ist die Vortragsfolien, könnt ihr euch nachher runterladen. Die habe ich schon, zum einen gibt es einen QR-Code und zum anderen habe ich die in dem, in der Applikation, die hier, wo man sich das alles ansehen kann, auch schon eingetragen. Genau, das heißt, ihr müsst, könnt euch das nachher alles runterladen und ansehen. Genau. Was für euch, oder ich würde erstmal erklären, warum ich überhaupt den Vortrag halte. Und zwar kam ich überhaupt dazu, Vorträge zu halten, weil ich im Jahr 20, glaube ich, 22 war ich bei der Javaland und hatte dort, dort war jemand, der hat einen Vortrag über Java gehalten und hat dann nebenbei fallen lassen, dass er irgendwie seit 2 Jahren mit Java zu tun hatte. Und ich dachte mir, gut, wenn jemand seit 2 Jahren mit Java arbeitet und sich dann auf die Javaland stellt und da vor irgendwie 500 Leute Sachen erklärt, dann traue ich mich das auch und habe dann daraufhin zwei Vorträge gehalten zu, oder beziehungsweise einen Vortrag zu Stable Diffusion gehalten. Den habe ich auch zweimal hier auf der Frostcon gehalten in den letzten 2 Jahren. Und dieses Jahr jetzt ein neues Thema, Kotlin Multiplattform. Warum dieses Thema? Ich habe im Jahr, also Anfang 2024, habe ich mir einfach nur als, ja, ich wollte mir mal ein bisschen Kotlin ein bisschen genauer angucken und hab mir mit einem Projekt angefangen und wollte einfach mal so ein kleines Spiel schreiben. Das war dann relativ schnell so, dass ich da nicht mehr so richtig weitergekommen bin und dann hatte ich auch keine Zeit mehr und habe das dann erstmal liegen gelassen. Aber im Januar dieses Jahres hatten wir intern in der Firma eine Schulung und wurde uns halt gezeigt, wie man halt mit GitHub Copilot arbeiten kann. Und als einen Tag davon war halt ein, ja, macht, was ihr wollt. Und dann dachte ich mir, okay, hole ich nochmal dieses alte Projekt wieder raus und habe dann das ja da weitergemacht. Ich habe das auch recht schnell die Probleme von einem Jahr vorher wieder zum Laufen gekriegt und habe daraufhin aufgebaut und ja weitergemacht. Und das, also das Spiel an sich ist wahrscheinlich gar nicht so super spannend, aber die Technik dahinter ist halt Kotlin Multiplattform. Und das wollte ich jetzt einfach nur als Anlass nehmen, um halt was über Kotlin Multiplattform zu zeigen, zu erzählen. Genau. Genau, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Julian Egner. Ich bin seit über 20 Jahren in der Softwareentwicklung, seit 2016 in der Tarent, heute Quest Digital und halt ja, Softwareentwickler, Java, Kotlin, Angular, Android, Keycloak, hast du nicht gesehen. Also noch einige Sachen. Und genau, wie ich jetzt zu dem überhaupt zu vortragen komme, hatte ich gerade schon erzählt. Und heute, genau, habe ich eine kleine Agenda mitgebracht. Ich fange an erstmal mit allgemeiner Entwicklung von Programmiersprachen hin zu Kotlin Multiplattform. Und dann die Grundlagen von Kotlin Multiplattform. Das Spiel Kushanu als Beispielapplikation mit ein paar Lösungen für so ein paar Probleme, auf die ich gestoßen bin. Und dann Multiplattform Tooltip als Beispiel Library für Kotlin Multiplattform. Genau. Wenn ihr zwischendurch irgendwelche Fragen habt, der Martin hier vorne hat ein Mikro, dann sagt bitte irgendwie Bescheid und dann sorgen wir dafür, dass ihr die Fragen stellen könnt. Genau. Genau. Erstmal, der erste Schnitt ist, wie ist die Geschichte, wie kommen wir zu Kotlin Multiplattform? Also erstmal ist es ganz grundsätzlich, ist es so, jede Programmiersprache ist entstanden oder hat Probleme der vorherigen Sprache gelöst. Also wir fangen jetzt hier an mit Assembler von 1948. Und dann der nächste Schritt von Assembler zu C bzw. C++ in den 70ern, dass es halt überhaupt mal menschenlesbar wurde, nicht mehr direkt maschinenabhängig. Genau, das waren so die ersten Schritte. C++ natürlich auch noch Objektorientierung, das habe ich jetzt hier leider vergessen. Nächster Schritt ist dann halt in den 90ern zu Java. Da haben wir dann schon Plattformunabhängigkeit mit der Java Virtual Machine und auch keine Pointer mehr, was bei einem Riesenproblem bei C war, sondern stattdessen References, was insgesamt ein bisschen sicherer war. Und dann Kotlin 2012 bzw. 2016 erst stable. Mit was das Problem, das Nullable-Problem von Java gelöst hat. Und noch eine ganze Reihe mehr Sachen. Also Kotlin ist halt, genau wie jetzt auch steht, als ursprünglich als JVM-Sprache. Ist ein bisschen sauberer als Java, was ja inzwischen schon 30 Jahre alt ist. Hat noch ein paar mehr ja, Vorteile. Genau, da komme ich jetzt hier nämlich zu. Genau, da steht jetzt 2012, wie gesagt, 2016 eigentlich erst stable. Genau, entwickelt von JetBrains, wie auch IntelliJ. Genau, und es wird halt, Kotlin wird zunehmend im Backend eingesetzt. Also die letzten, ich weiß nicht, drei oder vier Projekte, wo ich drin war und wo die Entscheidung war, wie machen wir das Backend, irgendwie Java oder so, JVM war vorgegeben, haben alle Entwickler unisono gesagt, ja, nehmen wir Kotlin. Also gab keine Diskussionen. Genau, bei Kotlin ist, wie auch schon bei Java, der Name kommt von der Insel. In diesem Fall keine schöne Südseeinsel, sondern eine Insel vor St. Petersburg, weil das damals der Standort des Entwicklungsteams von JetBrains war, das Kotlin entwickelt hat. Wobei man dazu sagen muss, weil ne, ist halt St. Petersburg, Russland, da ist es auch so, da hat JetBrains dann 2022 als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine halt sämtliche Entwicklungsbüros in Russland und Weißrussland geschlossen, muss man an der Stelle dazu sagen. Aber da kommt der Name her. Genau, nice, dann kommt halt dazu, genau, beziehungsweise Kotlin ist halt auch vollkommen interoperabel mit Java, also wenn man es in der JVM benutzt. Und man kann halt auch die eine Datei in Java und die andere Datei in Kotlin haben. Null Safety hatte ich eben schon erwähnt. Dann das, was hier so schön Funktionen höherer Ordnung heißt. Also man kann halt Funktionen als Parameter an andere Funktionen übergeben oder als Rückgabewert auch zurückgeben. Oder was ich auch immer besonders schön oder gelungen finde, ist die When-Anweisung. Wenn man halt wirklich ja, verschiedene Optionen haben will, kann ein bisschen mehr als was in Java möglich war. Wie vorhin schon gesagt, die Folien könnt ihr nachher einsehen, runterladen. Hier ist noch ein Link drin, wo man halt die üblichen oder die Sprachbestandteile, die Idiome sich ansehen kann. Könnt ihr euch alles später noch in Ruhe ansehen. Genau. Von Kotlin, damit sind wir noch lange nicht mehr Kotlin Multiplattform, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und zwar ist dann 2019 wurde Kotlin zur Standardsprache für Android-Apps erklärt von Google. Dafür ist natürlich ein UI nötig. Wurde mit Jetpack Compose wurde das entwickelt oder dann seitdem angeboten. Und das ist im Prinzip, hier ist ein kleines Beispiel drin, das kommt auch von der Seite von Jetpack Compose direkt. Ist hier auch wieder ein Link drin. Da sieht man halt direkt schon, das wird als Function, also dieses Fun ist eine Function, ganz normal Kotlin. Und da drin werden halt entsprechend die andere Composables aufgerufen, wie halt hier zum Beispiel Text, um dann halt dieses UI zusammenzustellen. Und eigentlich der einzige Unterschied zu Standard-Kotlin ist, dass man Composable drüber schreibt als Annotation. Und dass man halt Composables darin verwenden kann. Also man kann halt auch, wenn ich jetzt hier das Composable nicht schreiben würde, würde mir der Compiler sagen, ist nicht, weil ich da drin zum Beispiel Text und Column und Card benutze, was Composables sind. Genau. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle Android-Apps mit Kotlin und Jetpack Compose. Nächster Schritt war der Wunsch, Android schreiben, iOS schreiben, irgendwie doof. Und dann wurde Kotlin Multiplattform Mobile geschrieben. Das war relativ, eigentlich kurzlebig, würde ich fast sagen. Und das war halt im Prinzip wirklich ein, wir setzen das beides zusammen und bedienen beide Mobilbetriebssysteme. Und daraufhin sind wir mal hingegangen und haben gesagt, wir wollen ein bisschen mehr. Wir wollen nicht sagen, das reicht uns, sondern wir wollen mehr. Und daraufhin wurde halt Compose, also aus Jetpack Compose wurde Compose Multiplattform entwickelt. Und damit halt im Prinzip auch das Kotlin Multiplattform Project, das KMP. Und damit ist dann halt zusätzlich zu Android, iOS war halt auch wieder JVM möglich. Und dazu ist dann noch Web gekommen, zuerst Web.js, das ist aber schon wieder deprecated. Und jetzt halt Web-WSM, also WebAssembly. Genau, wobei man dazu auch sagen muss, WebAssembly ist im Moment offiziell noch Alpha oder Experimental, je nachdem, auf welcher Seite man nachguckt, ist aber trotzdem schon nutzbar. Genau, das ist so die Geschichte, wie wir da hingekommen sind. Als nächstes wäre jetzt die Grundlagen. Gibt es bis jetzt schon Fragen? Ich sehe jetzt keine Meldungen, dann würde ich gleich einfach mal weitermachen. Kleinen Moment. So. Genau, also erstmal bei Kotlin Multiplattform ist es so, wenn man ein Projekt aufsetzt, sollte man den Wizard benutzen, der von JetBrains angeboten wird. Das ist im Prinzip so, dass man, wie man hier auf der rechten Seite sehen kann, man auswählt, welche Compile-Ziele man unterstützen will, klickt das einfach an, klickt auf Download und kriegt dann halt sein Projekt runter, kann man dann erstellt, zusammengestellt, lädt das runter und hat dann halt ein Grundprojekt. Ich sehe eine Zwischenfrage. Auf welcher Plattform läuft der Compiler? Der Compiler an sich kann ich dir gar nicht direkt sagen. Ich kann dir aber sagen, da ich Linux benutze, wird es mit Sicherheit nicht nur Windows sein. Aber ich gehe auch, genau, ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass es JVM-basiert ist. Alles klar, ob du überhaupt was damit anfangen kannst, natürlich. Nein, es läuft auf Linux. Ich werde nachher auch einmal das Programm zeigen und auch hier direkt live starten. Ich habe hier ein Ubuntu, also von daher, ja, das geht. Genau, eine Sache, Ordnerstruktur wird da erzeugt. Genau, eine Sache, JetBrains empfiehlt als IDE Android Studio, benutze ich jetzt nicht. Ich benutze IntelliJ, weil ich das sonst auch für alles benutze. Das ist aber im Prinzip so, da Android Studio auf IntelliJ aufsetzt, ist der Unterschied nicht riesig. Ich benutze Android Studio eigentlich nur, um ein Android Virtual Device starten zu können. Das werden wir auch nachher noch einmal sehen. Also das heißt im Prinzip auch da, man hat natürlich die Wahl, wo man das macht. Ist aber deren Empfehlung so. Aber IntelliJ geht auch. Genau. Genau, zur Projektstruktur. Genau, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Und zwar, ich hatte bis jetzt ganz viel von Frontend-Zielen gesprochen, aber Kotlin ist halt auch JVM-kompatibel. Das heißt, wir können auch das Backend daran schreiben. Das heißt, wir können im selben Projekt Frontend-Code, Backend-Code haben und Common-Code haben, Shared-Code haben, der zwischen Frontend und Backend geteilt wird. Das heißt, wir können zum Beispiel für einen Input-Field einen Validator schreiben, den im Frontend benutzen und denselben Validator im Backend auch benutzen. Das heißt, das spart uns auch nochmal duplizierten Code. Wenn man jetzt da irgendwie einen Angular-Web-Frontend hätte, müsste man das zweimal schreiben, einmal im Frontend und einmal im Backend, weil man dem Frontend ja nicht vertrauen kann. Genau, das ist auch nochmal ganz interessant. Das ist jetzt bei dem Projekt, was ich jetzt zeigen werde, das ist rein Frontend, aber es ist wichtig zu wissen, dass auch das geht. Genau, die Projektstruktur, da sieht man schon, wir haben Common Code, also was jetzt hier als Common Main steht. Und da sollte man auch den meisten Code drin schreiben. Der meiste Code sollte plattformunabhängig sein und nur der Code, der wirklich plattformabhängig sein muss, sollte plattformabhängig geschrieben werden. Wie das kommt, da habe ich gleich noch ein Beispiel zu. Interessant ist noch, das ist jetzt oben in der Mitte gezeigt, unter Strukturbeschreibung. Wenn man sich dieses Projekt runterlädt, diese Grundstruktur, dann ist auch in der README ist eine Beschreibung da drin, wie diese Projektstruktur aufgestellt ist. Das heißt, das kann man auch da sich ansehen und nachlesen. Das ist direkt drin. Genau, auch nochmal zur Projektstruktur. Das ist jetzt nur Frontend. Und da sehen wir also erstmal Common Main. Das ist natürlich, wie gesagt, das Wichtigste, weil das für alle ist. Aber wir sehen auch Android Main, Desktop. Desktop Main heißt, also Desktop heißt hier JVM. Das ist einfach das Synonym. iOS und WASM. JS ist halt WebAssembly. Und genau, also im Optimalfall ist alles im Common Code. Das geht aber nicht immer. Genau. Wichtig ist noch, wenn man halt sowas wie iOS benutzen möchte, ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe iOS zwar drin, aber ich kann es nicht testen, weil ich kein Mac habe. Geht ohne Mac nicht. Ist leider so. Aber halt sowas wie Android kann man mit einer Virtual Machine starten und halt die gut, Web ist sowieso kein Problem, da wird ein Browser gestartet, das ist also, das geht alles. Genau. Und wie das funktioniert, ist im Prinzip, dass man im Common Code schreibt man eine Expect Function. Das sehen wir unten links. Genau, da wird einfach nur gesagt, hier diese Get-Plattform, Expect. Das heißt, das System oder die Umgebung geht davon aus, dass diese Funktion existiert. Das heißt, diese Funktion kann ich jetzt im Common Code aufrufen, obwohl sie im Common Code nicht da ist. Wenn die also aufgerufen werden die, was wir auf der rechten Seite sehen, das in der jeweiligen Plattform aufgerufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, was haben wir ganz oben, JVM? Dann wird da halt aufgerufen, JVM-Plattform und darüber halt wird ein String Java-Version irgendwas wird zurückgegeben und das geht dann halt über diese Funktion in den Common Code zurück und gibt dann da die Antwort. Das heißt, wir können plattformübergreifenden Code und plattformspezifischen Code mischen, kombinieren. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ansonsten gab es halt viele Umgebungen, die halt das eine oder das andere gemacht haben. Also entweder halt wirklich nur plattformspezifisch oder halt wirklich, es muss alles irgendwie in eins reingepresst werden. Und das ist halt, hier haben wir die Vorteile von beiden Welten. Genau. Genau, ein Punkt zu, das ist jetzt UI. Da haben wir ein ganz einfaches Teil von Jetpack Compose. Ich hatte es vorhin schon einmal ganz kurz gezeigt. Wir haben jetzt aber hier, das ist einfach nur ein Button. Und der ist auf der linken Seite sehen wir den Code. Und da drin wird halt dann gesagt, was halt, wenn man draufklickt, passieren soll. Und der Text ist halt wirklich ein Textelement, das auf diesem Button angezeigt wird. Und der String kommt halt aus einer String Resource. Genau. Aber im Prinzip so ungefähr sehen Composables aus. Die werden natürlich im Zweifelsfall eher ein bisschen komplizierter werden als einen Button. Genau. Bevor ich jetzt zu Cushano komme als Beispielapplikation, aktuell Fragen? Ja.
Ich habe praktischerweise die direkten Mikrofon hier. Du hast uns ja gerade gezeigt, dass ich dass ich Common Code und plattformspezifischen Code miteinander kombinieren nähern kann, wenn du von plattformspezifischen Code redest, dann reden wir aber immer noch von Kotlin oder reden wir dann eventuell auch von plattformspezifischen Programmiersprachen, die ja. per Schnittstelle oder sonst wie da reinkommen?
Beides. Also wir können, also Kotlin natürlich als Start, aber wir können auch zum Beispiel für Web können wir auch JavaScript aufrufen. Also das ist auch was, ich meine, das ist auch nachher noch in einem Beispiel drin. Aber ja, das geht auch. Wir können auch plattformspezifischen Code aufrufen. Ich habe auch gelesen, dass es für Apple Xcode, meine ich, wohl auch geht, aber da ich kein Apple-Gerät habe, habe ich das nicht ausprobiert. Bitte? Ah, man kann auch C-Header, hörte ich gerade. Okay. Okay. Sonst noch Fragen soweit? Nicht? Okay, dann mache ich mal weiter. Genau. Nächster Schritt ist, ich zeige euch gleich mal das Programm in verschiedenen Umgebungen. Genau. Ich habe jetzt hier ein paar aufgeführt und ich würde genau das gleich einfach in verschiedenen Bereichen zeigen. Genau, ich muss einmal kurz hier rüber gehen und das. Na, natürlich nicht. Sondern ich fange an, indem ich hier einmal mein IntelliJ rüberschiebe. Na, wenn es denn funktionieren würde, wäre es noch schöner. Kunde. So, also ich starte hier mal das ist die Web-Variante. Das dauert ungefähr eine Minute, bis es startet. Und weil das eine Minute dauert, schiebe ich eben noch, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das hinhaut. Auch hier wieder, na, toll, super Vorführeffekt. Moment. Versuch's mal so. Nein. Das kriegen wir anders hin. So. Jetzt nochmal. Jetzt funktioniert das. Das ist jetzt Android Studio. Wir sehen hier eine Android Virtual Device und hier ist das Spiel doch schon drauf installiert. Und wenn ich das starte, genau, startet es mit der Startseite, Einstellungen, Dark Mode, Einstellungen, Sprachen und halt hier, ob man mit oder ohne Farben spielt. Genau, und wir sehen, das hier ist auf Englisch eingestellt. Ist grundsätzlich so, dass die Settings werden über eine Library automatisch gespeichert. Genau. Ich gehe hier mal raus. Wir sehen auch hier, dass hier keine weiteren keine Info ist. Und wenn ich hier draufklicke, wird es halt das eigentliche, das Menü gestartet. Und ich sehe, hier fehlt noch ein bisschen Abstand. Und damit können wir jetzt hier ein Spiel starten. Damit wir aber ein bisschen mehr sehen, schiebe ich das mal hier wieder weg und schaue mal nach, inwiefern, ob das jetzt gestartet ist. Und wir sehen, es ist gestartet. Das ist jetzt das, was ich gerade eben kompiliert und gestartet habe. Wir sehen auch hier, zum Unterschied zu der Android-Variante, ist hier ein Informationsbereich zu sehen, der eben bei Android nicht da war, weil das eben unterschiedlich entwickelt oder unterschiedlich aufgeschrieben ist, weil dieser Infobereich macht nur fürs Web Sinn. Da stehen dann halt so Sachen drin, wie wo kann ich die Sachen runterladen, also auch sowas wie Android-App runterladen oder ein Debian-Installable, JVM-Jar und so weiter. Sieht man auch, ist im Web einmal unter Kushanu deployed, aber auch bei Itch.io in zwei verschiedenen Varianten, einmal mit Impressum und einmal ohne. weil bei Itch.io brauche ich kein Impressum, aber bei einer Webseite, die halt unter meiner eigenen Domain ist, schon. Genau, das heißt, das ist auch nochmal unterschiedlich. Und dann haben wir hier, wenn ich das starte, genau, wieder das Spiel. Wir sehen hier auch, das ist jetzt auch Dark Mode, aber das ist jetzt auf Deutsch. Das kann man hier entsprechend zur Laufzeit auch umstellen. Genau, wie das geht, zeige ich nachher noch einmal. Da ist auch eine Library oder mehrere Libraries für da, damit das alles so einfach funktioniert. So. Jetzt muss ich noch einmal schauen. Eine Variante fehlte noch. Genau, Android, JVM. Achso, WASM hatte ich jetzt gestartet, genau. Ich nehme das hier noch einmal weg und gehe wieder hier hin, beende die WASM-Variante. Und jetzt muss ich einmal genauer hingucken. Genau, und nehme jetzt hier nämlich die JVM-Variante. Genau, das startet deutlich schneller als die WASM-Variante. Die WASM-Variante dauert ungefähr 1,5 Minuten auf meinem Rechner. Da merkt man aber auch noch dran, dass das noch Alpha ist. Und das ist jetzt, ja, ich schätze mal ungefähr 1/2 Minute. Werden wir gleich sehen. Das müsste jetzt gleich eigentlich automatisch starten. Ah, ich sehe es. Ja, aber auf dem anderen Bildschirm. Genau. Auch hier sehen wir, hier keine Info, also nicht wie im Web. Ansonsten ist hier alles gleich. Und ich kann hier auch Einstellungen machen und so weiter und so fort. Und kann hier auch entsprechend das Spiel starten. Damit ihr es einmal gesehen habt, zeige ich einmal kurz, worum es geht. Ja, okay, das sieht natürlich ob der Größe nicht so richtig schön aus. Ja. Aber im Prinzip ist es so, dass man hier auswählt, ich habe hier Farbe passt zusammen, zack, funktioniert. Ist jetzt hier der Bildschirm vom Beamer ist ein bisschen klein, deswegen sieht das nicht so richtig schön aus. Das, wenn man es ein bisschen größer hat, funktioniert das auch auf dem Android oder so, funktioniert das alles. Genau, das ist im Prinzip einmal das, die verschiedenen Varianten, dass man wirklich derselbe Code läuft auf, ich habe jetzt drei verschiedene Compile-Ziele gezeigt. Genau, das funktioniert. Ich ziehe das nochmal hier rüber und muss jetzt einmal hier die Moment. Einmal hier rüber schieben. Ja. Wieso nicht? So. Genau. Genau, das heißt, ihr habt jetzt gesehen, die drei Compile-Ziele, die ich jetzt hier zeigen kann, dass das halt wirklich mit fast demselben Code funktioniert. Genau. Soweit dazu irgendwelche Fragen im Moment? Ich sehe jetzt noch nicht. Okay. Ja, da ist eine Frage.
Wegen den Compile-Zeiten ist das irgendwie, also das wird wahrscheinlich noch besser werden, weil immer wieder eine Minute ist, also oder auch eine 1/2 Minute geht vielleicht noch, aber eine Minute oder länger ist ja dann doch ziemlich lange, wenn
man irgendwas. Ja, also dazu muss man sagen, dass die Compile-Zeit bei WASM ist gerade am längsten mit ungefähr 1,5 Minuten. Das ist auch schon, ich finde auch etwas lang, aber WASM ist halt noch Alpha. Und Alpha, nun, ich hoffe mal, dass sie bis sie irgendwann zu Beta oder halt wirklich Production Ready da noch was dran machen. Von daher gehe ich schwer davon aus, dass da noch was passiert, dass sich das noch verbessern wird. Oh nee, ich habe mich mit Flutter nicht beschäftigt, deswegen kann ich dazu leider gar nichts sagen. Ja, nee, also zu anderen ja, Optionen, nee, da kann ich nichts zu sagen. Aber es ist halt, wie gesagt, die Compile-Zeit ist jetzt wirklich bei WSM ist so lange. Bei den anderen, also bei JVM hat man jetzt gerade gesehen, irgendwie 20 Sekunden oder 30 vielleicht, das ist noch akzeptabel. Bei JVM gibt es auch eine Option, dass man quasi das nicht neu laden muss, sondern dass es quasi, wenn man was ändert, dann automatisch halt einen Hot Reload gibt, dass man gar nicht alles neu laden muss. Noch eine Frage?
Ja, wenn du sagst, dass der Web-Assembly kam noch im Alpha-Status ist, wo sind denn so die anderen interessanten Compile-Ziele, also die beiden Mobile-Plattformen insbesondere?
Also das Interessante ist eigentlich, also Kotlin Multiplattform ist sehr, sehr ähnlich zu Android. Das heißt, wenn man einen Android-Entwickler hat und dem sagt, hier, mach jetzt Kotlin Multiplattform, ist da nicht viel Einarbeitungszeit nötig. Und das heißt, man hat direkt iOS mit drin. Und selbst wenn man jetzt Web weglässt, hat man auch JVM drin. Und noch ein Vorteil, JVM, also ich sag mal so, ein UI in JVM zu schreiben, ist nicht so richtig schön mit JavaFX und so weiter. Hiermit kann man aber Jetpack Compose benutzen für den JVM Frontend. Und ein JVM Frontend kann man halt überall benutzen, wo man halt JVM benutzen kann. Also es hat eine Reihe von Vorteilen. Und das ist auch noch interessant, auch wenn man Web jetzt noch nicht benutzen will, weil es noch Alpha ist. Genau. Frage beantwortet? Sehr gut. Okay. Dann ich schau mal weiter. Genau. Das Programm hatte ich gerade schon gezeigt. Ach genau, vielleicht noch einmal ganz kurz zum Namen. Kushano ist die Abkürzung für Color, Shape and Number, weil man halt diese Karten, die man da sehen konnte, halt, wenn man halt eins davon übereinstimmt oder halt bei späteren Level 2 stimmen, passen die halt zusammen. Jetzt hier zurück zum Inhalt, zum Code. Also es gibt eine App KT. Das ist quasi der Startpunkt der App, also so wie Main bei Java. Da geht's los. Und da drin gibt es dann wiederum eine Function App. Das sehen wir auf der rechten Seite. Und da ist es halt so, in diesem Fall rufe ich da einen App Initializer auf, das ist ein Singleton, das habe ich so benannt. Da passieren halt Sachen, die sollen nur einmal beim Start passieren. Das Material Theme wird eingebunden. Ich meine, genau, da sieht man auch schon, abhängig vom Dark Mode State werden halt entsprechend die Colors gesetzt auf Dark oder Light. Dann wird halt Scaffold benutzt und fürs Basic Composable die Fenstergröße über das Box with Constraints. Da sind dann alle anderen Sachen sind halt in dieser Box drin. Und darüber können wir die Fenstergröße feststellen und darüber halt den Screen-Type auf Landscape oder Portrait feststellen oder festlegen. Und halt das Scrolling wird aktiviert. Das Scrolling war eine Sache, das war, als ich mir das, ich meine 2023 das erste Mal angesehen habe, habe ich recht schnell aufgehört, weil da kann man ja nicht mehr scrollen. Als ich mich dann ernsthaft damit beschäftigt habe, ich festgestellt, okay, ich muss einfach nur einen Scroll, Vertical Scroll Modifier hinzufügen und dem einen Scroll State geben und das dann halt hier durchreichen und halt entsprechend hier zum Beispiel bei der, was ist das, eine Row, halt angeben als Modifier. Modifier ist so grundsätzlich, das hat jedes Composable hat Modifier. Das kann sowas Simples sein wie ein Padding, aber halt auch hier Border oder halt halt in diesem Fall halt auch dieses Scroll Modifier. Genau. Die Applikation hier ist im Moment eine Single-Page-App. Es gibt aber auch Libraries, um richtige Navigation einzubauen. Das habe ich bis jetzt aber einfach aus Zeitgründen noch nicht geschafft. Genau, die Stateholders, das wurde gerade schon mal kurz gezeigt. Das müsst ihr euch jetzt natürlich nicht im Detail angucken, aber das sind einfach so diverseste States, werden halt gehalten. Einmal im Game Stateholder halt die logischen Werte fürs Spiel, in welchem Level sind wir, was ist gerade schon gespielt und sowas. Im UI-Stateholder wird sowas wie, bin ich gerade im Dark Mode gespeichert. Das ist jetzt halt, im Dark Mode ist ganz simpel. Das ist ein boolescher Wert, einfach nur an oder aus. Und das wird halt in diesem State gespeichert. Und der ist wiederum über den UI-Stateholder, was ein Object ist und von überall her erreichbar ist, zugreifbar gemacht. Genau. Genau, Dark Mode ist jetzt hier, genau, im Material Theme wird das grundsätzlich gesetzt. Das heißt, wenn man das umschaltet, wird dann halt, ja, zum Beispiel die Farbe von allen Texten geändert. Genau, aber da in diesem Fall bei diesem Spiel die Farben an sich, also Color, benutzt wird, um die Eigenschaften in den Objekten darzustellen, musste ich da noch ein bisschen mehr machen und habe natürlich eine Extension-Function geschrieben für Color, eine Mode-Dependent Color. Und damit kann das dann automatisch entsprechend eingerichtet werden. Das heißt, man gibt zum Beispiel Color Green rein und das prüft, wenn es ein Dark Mode ist, dann wird halt daraus Dark Mode Green. Also ein anderes Grün, wie man halt unten auch sehen kann. Genau. Das ist einfach. Diese Extension Functions sind etwas, was schon bei Standard Kotlin vorhanden ist, womit man halt im Prinzip Sachen erweitern kann, die nicht, an die man sonst nicht drankommen würde. Ich sehe, es gibt eine Frage.
Eigentlich zwei Fragen. Mhm. Erstens, jetzt gerade dazu, diese State-Dinger da sind ja eigentlich nur mutable Fields quasi, ja, oder Variables. Wozu der Wrapper sozusagen da drum? Sind die dann auch irgendwie observable?
Also die sind an sich schon Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Also die wären an sich schon observable, also das heißt, die UI kriegt mit, wenn die sich ändern, aber die Stateholders, also hier zum Beispiel UI-Stateholder, sind einfach darum, das Ganze zu kapseln, damit das alles zusammen in einem ist und ich halt nicht überall die Dinger einzeln einbinden muss, sondern ich nehme halt zum Beispiel den UI-Stateholder, binde den ein, rufe das auf und fertig. Das ist einfach nur, damit das alles, ja, zusammenpasst. Also ich könnte den natürlich auch als einzelne Werte irgendwo anders speichern oder halt global direkt zugreifbar machen und so ist es halt ein bisschen, ja, geordneter. Würde wahrscheinlich auch anders gehen, ja.
Ich meinte, ob man dann auch, also wenn man zum Beispiel Events formulieren möchte, die auf State Changes reagieren, macht man das dann auch irgendwie auf dem Stateholder oder?
Ja, also ich weiß nicht genau, ob man das so unbedingt so machen muss, aber ich habe das jetzt in dem Stateholder so gemacht, dass ich da bei bestimmten Umständen, wenn sich was ändert, auch noch andere Sachen aufgerufen habe. Das ist aber, ja, genau, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Möglichkeiten.
Okay, dann möchte ich noch gleich die zweite Frage dranhängen, eigentlich zur Folie davor.
Soll ich nochmal zurückgehen?
Ja, gerne. In der AppKT war ja, oder noch weiter vorne, AppKT ist ja dann diese App-Funktion und also Kotlin Server sozusagen kennt man ja dann auch oft als objektorientierter Ersatz für Java. Das heißt, da habe ich eine entsprechende Klassenstruktur und so. Mhm. Ist das jetzt so mit dem Compose, dass ich quasi nur funktionsorientiert arbeite? Das heißt, ich habe gar keine Klassen mehr in der AppKT, oder?
Also da ist es, Moment, Das ist, meine ich, direkt, ich meine, das sind direkt Funktionen an der Stelle. Und auch die Composables sind Funktionen. Ja, also für Composables braucht man eigentlich keine umschließende Klasse jetzt. Also man braucht einen Pfeil selbstverständlich, aber man braucht keine umschließende Klasse. Wenn man Logik hat, ist es wahrscheinlich sinnvoller, das in eine Klasse zu packen. Aber das ist halt der Unterschied zwischen UI und halt zwar Frontend, aber nicht UI-Code. Genau. Genau. Du warst fertig? Da war noch eine weitere Meldung mit einer Frage. Ich springe nochmal wieder nach vorne, damit ich auch weiß, wo ich gerade war. Ich glaube, hier war ich.
Genau. Ich wollte noch einmal zur Verzeichnisstruktur fragen.
Ach so, Entschuldigung.
Die am Anfang gezeigt wurde. Ist das etwas, was einem Kotlin automatisch anlegt, wenn man anfängt zu arbeiten? Ich denke an sowas Ähnliches wie das, was Cargo macht, wenn man mit Rust arbeitet. Ist das so ähnlich zu verstehen?
Ja, das ist so, wenn man hingeht und die, ich hatte ja ganz am Anfang gezeigt, wenn man ein Kotlin Multiplattform-Projekt aufsetzt, geht man zu diesem Wizard, also zu diesem KMP-Wizard von JetBrains, gibt dem Namen und sagt, was die Compile-Ziele sind. Und dann lädt man das runter und kriegt ein Projekt raus, wo diese komplette Struktur drin ist. Das heißt, diese Struktur ist, genau, wird für einen quasi schon erstellt. Genau. Ja. Okay, sonst noch Fragen aktuell? Okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Genau, das mache ich jetzt nur ein bisschen eingeschränkt. Localization hatten wir gerade gesehen. Ich habe dafür eine Library benutzt, die halt dafür sorgt, dass wir diese, das sind XML-Files oben rechts, wo halt die einzelnen übersetzten Strings drin sind. Wir sehen das auch hier bei dem zweiten Screenshot, sehen das nochmal ein bisschen besser. Sieht man, in values.de ist die deutsche Übersetzung, in values ist die englische Übersetzung. Und da, wo es eingesetzt wird, unten links, wird halt einfach nur gesagt, okay, dass die String-Resource mit dem Namen ClickAnywhere bitte hier anzeigen. Und je nachdem, in welche Sprache gerade aktiv ist, wird halt entsprechend beim Ergebnis das angezeigt. Beim Language-Chooser, da musste ich ein bisschen was zusammenbauen, damit halt auch diese Flaggen mit dabei sind. Es ist allerdings auch so, wenn man jetzt hingeht und würde sagen, hier unter Compose Resources würde man einen values-es anlegen und darunter eine Datei strings.xml, selbst wenn die leer ist, hätten wir dann hier im Language Chooser ein Spanisch drin mit der spanischen Flagge, mit Espanol nehme ich mal an, als Überschrift. Das ist quasi alles mit drin und in dem Zusammenspiel mit verschiedenen Libraries. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, der Code ist Open Source, könnt ihr euch nachher angucken. GitHub-Projekt ist da, ist MIT-Lizenz, das heißt, könnt ihr sowohl für Open Source als auch für kommerzielle Sachen benutzen, wenn ihr irgendwelche Lösungen da findet, mit denen ihr was anfangen könnt. Genau, dann Resources, außer Text-Resources, hatten wir gerade gesehen, für Übersetzungen, werden auch Bilder und Animationen verwendet. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Image. Auf der rechten Seite sehen wir einfach die Struktur. Da sind halt ein paar PNGs drin. Nicht von dem SVG, was da drin ist, verwirren lassen. Das habe ich in PNG umgewandelt, weil das kein SVG kann. Und das wird dann einfach genommen und halt hier, wie man auf der linken Seite sieht, in einem Image einfach als Painter-Resource reingegeben und über einen Color-Filter in Rot umgewandelt. Dann sehen wir unten in der Mitte, dass diese Stopwatch in Rot halt. Genau. Das heißt, das ist, wenn man es einmal weiß, wie es geht, relativ einfach und schnell zu machen. Genau. Ein bisschen spannend sind Animations. Also damit es nett aussieht, also ist jetzt für ein kommerzielles Programm vielleicht nicht so spannend, beim Spiel aber umso mehr. Und zwar gibt es Lottie Animations, das ist seit ungefähr 5-6 Jahren sehr verbreitet und häufig. Da gibt es auch einige Möglichkeiten, Sachen runterzuladen. Und dank der Library Compotty ist das möglich, das einfach einzubinden. wie es hier gezeigt. Da wird im Prinzip einfach die Datei, diese JSON-Datei entsprechend übersetzt und halt als State übergeben und halt als State in dieses Image übergeben. Wir sehen auch hier bei den Iterations, da wird einfach gesagt, iterate forever, also immer weiter. Kann man auch sagen, iterate 5-mal oder so. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau, um das Ganze ein bisschen netter abzubilden. Da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein. Das ist im Prinzip vor allen Dingen eine Extension-Function für Color, wo ich halt gesagt habe, okay, man sollte es auch einstellen können, dass man halt für Farbenblinde zum Beispiel einfach umstellen kann, dass man nicht mehr Farben braucht, sondern halt diese Patterns, damit man ja trotzdem was sehen kann. Genau. Wie gesagt, ist im Prinzip eine Spielerei, aber kann man sich angucken. Und genau, das macht das dann alles für einen. Das ist noch was, wo ihr vorhin schon gefragt hattet, wie das ist mit plattformspezifischen Code. Und hier ist es so, da wird in dem HTML-Code wird wirklich ein Div eingetragen. Das ist erstmal hart drin. Und dann wird, wenn die App geladen ist, wird dieser Code, den man links sieht, ja, nicht so richtig gut sehen kann, wird halt das aufgerufen, dass halt dieses Element wieder entfernt wird aus dem DOM. Das heißt, da wird wirklich das HTML bearbeitet. Und das ist halt dann auch entsprechend plattformspezifischer Code. Und damit haben wir dann halt auch eine Anzeige, dass das WSM lädt, was halt verhältnismäßig lange dauern kann, weil wenn man die Seite aufruft, kann es halt schon so 5 bis 10 Sekunden dauern. Und da wird halt was angezeigt, dass man halt auch sieht, dass man nicht nur eine weiße Seite sieht. So, dann. Genau. Ganz kurz, Analytics. Ich wollte natürlich wissen, wie oft wird die Seite aufgerufen. Woll hat dann überlegt, baue ich ein Backend dazu? War kompliziert, weil man bei GitHub Pages, wo ich das deployed habe, keinen nur Static Code deployen kann und kein Backend. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dann nehme ich doch irgendeinen Analytics-Anbieter, habe halt was rausgesucht, was halt irgendwie angeblich privacy-friendly ist, habe das da mal reingesetzt. Gestartet, aufgerufen, nix. Warum nicht? Weil ich uBlock Origin benutze, wie wahrscheinlich die meisten von uns, und das direkt mal ausgefiltert wurde. Genau. Genau. Anderer Bereich, ich bin irgendwann darüber gestolpert, dass Tooltips total schwierig sind. Man sollte denken, Tooltip, Standard, sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber es gibt eine Tooltip-Box für Android und eine Tooltip-Area für JVM oder Desktop. Aber es gibt keine Library für Tooltips, die plattformübergreifend ist. Das ist natürlich super unpraktisch, weil ich will nicht sagen, okay, in dem Fall nehme ich das Ding für Android, in dem Fall nehme ich das Ding für JVM und für Web habe ich Pech gehabt. Da aber ein Tooltip super simpel ist, habe ich mir halt selber geschrieben. Es gibt seit, ich glaube, 2 Wochen gibt es diesen LibWizard. Vorher gab es nur die Möglichkeit, sich eine fertige Library von JetBrains runterzuladen, die man dann anpassen musste. Super clumsy, schwierig, hat nicht wirklich funktioniert. Das Ding ist so ähnlich wie der Wizard, den wir vorhin gesehen haben für die App. Trägst ein paar Sachen ein, lädst das Ding runter, kannst deine Sachen ändern, läuft. Genau. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit dem Naming. Ich habe zuerst irgendwie mit einem Minus drin gehabt. Das hat dann wilde Fehler um sich geschmissen. Hat ein bisschen gebraucht, das rauszufinden, ging dann aber. Die Library ist noch nicht frei verfügbar, weil es einfach noch nicht komplett fertig ist. Aber die Beispiel-App funktioniert und gibt halt hier entsprechend die Ergebnisse. Das heißt, wenn man halt darüber hovert, dann wird das halt entsprechend gezeigt. Links sieht man das für Web und rechts für Desktop. Funktioniert. Genau. Dann komme ich zum Abschluss. Das sind jetzt noch 2, 3 Folien. Genau. Also was Was sind so Sachen, wo ich drüber gestolpert sind, was schwierig ist? Ich hatte gerade schon gesagt, WSM ist noch Alpha. Webhost dafür, WSM zu finden, ist nicht ganz so einfach. Ich habe da GitHub Pages benutzt, da kann man mal wieder kein Backend für benutzen. Was für beides ist nicht ganz so einfach. Dann halt Links, du kannst kein Ahrefs schreiben, du musst das halt wirklich selber entwickeln. Ist alles im Code, kann man sich nachsehen. Kopierbarer Text, Rechtsklick überhaupt, ist halt erstmal, weil WSM, weil es kann was ist, kann man nicht direkt einen Rechtsklick machen. Genau. Ich hatte ein Riesenproblem mit dem Android APK, das per GitHub bauen zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe es heute auch noch nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe es jetzt lokal gebaut und dann hochgeladen. Und bei Sound ist es auch so, ich habe zwar eine Library gefunden, die funktioniert für Web, aber bei JVM ist es so, dass inzwischen funktioniert sie 58 Mal, danach nicht mehr. Also ich bin mit dem Maintainer von der Library im Gespräch. Wir werden sehen. Genau, was für euch noch interessant ist, warum sollte ich Kotlin Multiplattform benutzen oder sie zumindest mal angucken? Also einmal, das ist wirklich das mit der Plattformunabhängigkeit, Frontend, Backend in einer Sprache, super ähnlich zu Android. Auch für JVM pur, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein besseres UI mit Compose oder modernere UI-Sprache, Framework als mit Swing, SVT oder JavaFX. Endlich mal eine stark typisierte Sprache für Web-Apps. Gab es das jetzt so noch nicht? Oder wenn, wäre es mir nicht bekannt. Und halt wird von JetBrains und Google unterstützt. Also Kotlin ist da, um zu bleiben. Genau, sollte man sich also mal ansehen. Genau, ich muss noch einmal zurückkommen zu ganz zum Anfang. Auf der allerersten Folie war die Frage, stand also als Statement, Code einmal schreiben und für alle, Fragezeichen, Plattform nutzen. Eigentlich ist die Grundregel, wenn man in sowas, in der Überschrift ein Fragezeichen drin hat, heißt das Nein. Ist jetzt hier anders? Hier würde ich nicht Nein sagen, sondern im Prinzip schon. Heißt, alles, was halt irgendwie JVM-basiert ist, läuft. Halt alles, was da aufgeführt ist. Web, WSM, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die ich eben gesagt habe, Android, iOS. Lustigerweise Windows Mobile über JVM geht auch. Was halt nicht gehen wird, ist sowas wie DOS, TempleOS oder sowas. Bei den Spielekonsolen habe ich verschiedene Sachen gefunden, ob da JVM geht oder nicht, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Also im Moment würde ich sagen, Konsolen funktionieren wahrscheinlich nicht. Okay, dann wäre jetzt zum einen Zeit zum Fragen, zum anderen habt ihr hier die verschiedenen QR-Codes, die ihr euch abscannen könnt, um die Sachen runterzuladen. Wenn ihr faul seid, könnt ihr auch nur die Vortragsfolien nehmen, da drin sind die Links für die anderen Sachen drin. Genau, links sind die Vortragsfolien, das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. In der Mitte ist die Webseite, auch einfach nur unter Kushan Nu zu sehen. Ganz rechts das GitHub-Projekt, aber wie gesagt, in den Folien sind die anderen Sachen verlinkt. In der Webseite ist auch das GitHub-Projekt verlinkt und im GitHub-Projekt auch die Webseite. Genau. Ansonsten im Moment Fragen oder noch irgendwie Fragen, Anmerkungen. Dort drüben. Ach da.
Mir ist nicht ganz klar geworden, ob ich Kotlin Multiplattform synonym nehmen kann mit Kotlin.
Nein. Kotlin ist grundsätzlich erstmal eine Sprache, die JVM basiert, oder die eine JVM-Sprache, wobei es natürlich auch, es gibt Kotlin auch als Kotlin Native, was nicht in JVM übersetzt wird, sondern direkt nativ kompiliert werden kann. Das Kotlin, was man jetzt hier zum Beispiel für ein JVM-Backend benutzt, ist erstmal Kotlin. Und Kotlin Multiplattform baut auf Kotlin auf, hat aber zusätzlich halt das Compose Multiplattform Framework dazu. Also es ist nicht exakt, oder das Kotlin ist erstmal das gleiche, aber der Compose Multiplattform kommt dazu. So würde ich es ausdrücken.
In dem Moment, wo ich Kotlin für Android entwickeln möchte, unabhängig davon, ob ich jetzt andere Plattformen nehmen möchte, nehme ich da ein Standard-Kotlin oder brauche ich dann dieses Kotlin-Multiplattform?
Also, wenn man für Android entwickeln will, also standardmäßig ist es so, wenn man für Android entwickelt, nimmt man Kotlin, also das normale Standard-Kotlin, plus Jetpack Compose für das UI. Wenn man Kotlin-Multiplattform entwickeln will, nimmt man Kotlin plus Compose-Multiplattform. Also das heißt, man hat erstmal die Sprache, ist die gleiche. Das darauf aufbauende Framework ist aber ein anderes, je nachdem, also entweder im Backend nimmt man entweder gar kein Framework oder halt Standard wie Spring. Oder halt Android nimmt man halt Jetpack Compose oder halt hier Compose Multiplattform, wobei da die Unterschiede sind sehr gering. Die meisten Sachen gehen, aber man muss halt bei den Libraries ein bisschen gucken. Es gibt Libraries für Jetpack Compose, die halt nicht für Compose Multiplattform gehen. Genau. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Sehr schön. Sonst noch weitere Fragen? Ja, da drüben.
Also, ich hätte noch die Frage, ob es irgendwie möglich ist, eine iOS-App mit Jetpack Compose Multiplattform zu kompilieren, ohne ein Apple-Gerät zu besitzen? Oder ist das gar nicht möglich?
Also, ich habe ein bisschen gelesen und bin auf die Antwort Nein gekommen. Das geht wohl nicht, weil man dafür, irgendwie Xcode braucht, also irgendwie was halt nur für auf Apple-Geräten, also irgendwie in einem MacBook oder was auch immer, läuft. Also es geht wohl nicht. Was geht, ist für macOS ein Kompilat zu erstellen. Das habe ich auch, gemacht über GitHub Action, weil das im Prinzip nur ein Wrapper das JVM ist. Aber für iOS braucht man wirklich ein Apple-Gerät. Das geht wohl leider nicht anders. Wäre mir auch lieber, aber es ist halt so. Da sind noch zwei Fragen.
Ja, wie ist das mit Modularisierung und Libraries und so? Ich habe gesehen, ist ein Gradle-Build auch wie regulär alles. Sind dann auch alle Libraries, die man so für, also wenn man irgendwie ein modulares Design machen will, zwischen verschiedenen Apps und so und Libraries sharen will, sind das dann auch quasi Maven-Style-Libraries und kann ich auch als Binär-Repository-Layout Artifactory-Maven-Repos nehmen? Oder wie funktioniert sozusagen die Infrastruktur, wenn ich das aufbauen will?
Also dazu muss ich sagen, dass Infrastruktur ist mein persönlicher Schwachpunkt, muss ich dazu sagen. Es ist allerdings so, dass man halt sagen kann, woher die Libraries, die man verwenden will, kommen. Das heißt, man könnte auch als Library-Herkunft eine Artifactory angeben und kann dann von dort aus die Libraries sich holen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Frage beantwortet hat, weil ich sie nicht ganz verstanden habe. Aber genau, wir müssen auch. Da war noch eine Frage, eine Minute eine Frage.
Genau, also so generell hört sich das ja auch jetzt an, als gibt es noch viele Probleme auch. Ist das, wie neu ist das, also wie schnell wird das jetzt entwickelt? Oder, weil da steht ja auch JetBrains und Google mit Android halt auch dahinter. Kommt das dann jetzt noch schnell? Das ist auch wirklich irgendwie stabil und
irgendwie. Also da muss man ein kleines bisschen differenzieren. Also die WASM-Variante ist Alpha. Die anderen Varianten sind Stable. Das heißt, wenn man jetzt für Android, iOS, JVM was kompilieren will, das kann man machen. Bei WASM ist es halt so, haben wir vorhin gesehen, es läuft. Es ist aber halt noch Alpha. Das heißt, man sollte sich vielleicht überlegen, ob man das für produktiv professionelle Sachen einsetzen möchte, aber man kann sich das auf jeden Fall schon mal angucken. Genau. Ich habe gesehen, da kam noch eine Frage
dazu. Ja, genau, ist mir gerade wieder eingefallen. Entwicklung ist ja immer schon gut. Wie ist das mit Testautomatisierung? Gibt es, was deine Empfehlung für, um Tests zu bauen, die dann vielleicht auch gegen die verschiedenen also UI-Ziele, Plattform-Ziele irgendwie lauffähig sind?
Also im Prinzip, du schreibst die Codes einmal im Common-Test und lässt sie dann gegen die verschiedenen Plattformen laufen. Auch UI-basiert, geht auch bei GitHub Actions. Ich habe gerade die Info bekommen, ich muss zum Schluss kommen. Wir sind jetzt bei am Ende der Zeit. Wenn ihr mögt, ich habe hier noch ein paar Sticker zum Mitnehmen. Wenn ihr ein kleines bisschen Merch mitnehmen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich wollte gerade sagen, bin ich noch vorne beim Stand der Quest Digital, aber die werden jetzt auch gerade zumachen. Von daher sind wir ja am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.